Wir haben heute
einen weiteren Predigtgottesdienst in unserer Predigtreihe zu den Psalmen. Und ich möchte zunächst die einleitende Geschichte zu dem Text anreißen, damit wir wissen, wovon die Rede ist. Wir sind etwa 1000 Jahre vor Christus, als der Prophet Nathan unaufgefordert in den Königspalast geht und vor dem König David erscheint. Er erzählt ihm eine Beispielgeschichte. Die geht ungefähr so. Ein reicher Mann, der eine Menge Schafe hatte, erhielt unerwartet Besuch. Und er wollte diesen Besuch mit einem schönen Braten bewirten. Aber es tat ihm leid, ein Schaf von seiner Herde zu nehmen. Da kam er auf eine Idee. Es gab da nämlich in seiner Nähe einen armen Mann, der hatte nur ein einziges Tier. Und es steht in der Bibel, er schätzte dieses Tier, er liebte es so wie seine eigene Tochter. Das war das Einzige, was er besaß. Dieses Tier erschien dem reichen Mann gerade gut genug, um es zu stehlen, zu schlachten und seinem Besucher vorzusetzen. Der König David, dem damals auch die Gerichtsbarkeit unterstand, war ein gerechter Mann. Einer, der in der Lage war, Anteil zu nehmen mit den Nöten auch der Armen. Und er dachte an einen Grundsatz, den Gott dem Noah gab. Da heißt es nämlich im 2. Mose 21, Vers 16, wer einen Menschen stiehlt und ihn verkauft, oder er wird in seiner Hand gefunden, der soll gewisslich getötet werden. Also lange bevor Gott dem Volk Israel sein Gesetz gab, gab es diesen Grundsatz schon. Nach der Flut wurde das gesagt. Menschenleben zählen. Und wer Menschenleben vernichtet, wer Menschen tötet, entführt, raubt, wie auch immer, hat die Todesstrafe verdient. Dieses eigentlich viel schärfere Urteil auf den konstruierten Fall des Propheten wendet David an. Und er sagt, dieser Mann, dieser Reiche ist ein Kind des Todes. Das wäre gerecht. Diesen Moment wendet sich das Blatt. Der Prophet zeigt mit seiner ausgestreckten Hand auf den König und sagt, du bist der Mann. Genau. Wir lesen im 2. Samuel 12. Da sagte Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesetzt. Ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Da sagte David zu Nathan, also das funktioniert so, ne? Machst du mal die nächste Folie, bitte. Nächste. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Der Psalm 51, den wir gleich lesen werden, zeigt uns, dass David nach dem Besuch des Propheten nicht einfach zur Tagesordnung überging. Vers 2 nennt uns den Anlass, der Anlass für diesen Bußpsalm 51 ist Davids Ehebruch mit der Frau des Uriah. Eine Tat, die dazu führte, dass David nicht nur an einem Gesetz, an einem Gebot schuldig wurde, sondern dass er gleich mehrere übertrat. Mir fehlt die Zeit, das Geschehen hier darzulegen. Ich will es in ganz kurzen Sätzen sagen. Der König war nicht, wie üblich, mit seiner Armee in den Krieg gezogen, sondern erholte sich auf dem Dach seines Palastes und entdeckte dabei in der Stadt unter ihm eine schöne Frau beim Baden. Und wie das immer so ist, wenn man Langeweile hat, kommt man auf eigenartige Ideen. Er begehrte sie, er ließ sie zu sich holen. Und ein Jahr später wurde ein Kind geboren. Dieses wollte David natürlich vertuschen. Und er bordert den Soldat Uriah vom Schlachtfeld nach Hause auf Heimaturlaub. Aber der Uriah hatte so viel Kreuz, dass er vor der Haustür seines Hauses schlief und sagte, ich kann doch nicht mich mit meiner Frau vergnügen, während meine Kameraden auf dem Kriegsschauplatz sind. David musste einen anderen Weg finden und er fand ihn und schreibt dem Vorgesetzten einen Brief, stellt den Uriah dorthin, wo er mit Sicherheit getötet wird. So kam es und Uriah kehrte aus dieser Schlacht nicht zurück. Nun war David nicht nur Ehebrecher, sondern auch Mörder. Für David spricht in diesem ganzen Geschehen, dass er vor dem Propheten Nathan ohne Umschweife seine Schuld eingesteht. Und er erhält umgehend deswegen die Zusage der Vergebung. Können wir nachlesen? 2. Samuel 12, vorhin war es hier an der Wand zu sehen. Und nun ist der Psalm 51 das Resultat dieses Besuches des Propheten Nathan bei David. Und er ist ein Musterbeispiel für Selbsterkenntnis. Und für uns ist er ein Musterbeispiel für ein Gebet um Vergebung der Sünden. Es gibt nicht viele Psalmen, die unter den Gläubigen aller Zeiten so verinnerlicht worden sind, so nachempfunden, vielleicht auch nachgedacht und gesprochen, wie dieser Psalm, wenn sie denn in Schuld gefallen waren. Und weil dieser Text, den wir gleich lesen werden, sich nur um Davids Bekenntnis dreht, weil darin nicht ein Wort über die Vergebung Gottes fällt, die, wie wir ja gesehen haben, im historischen Bericht sofort erfolgte, muss dieser Psalm als ein Nachdenken über die Bedeutung eines Sündenbekenntnisses aufgefasst werden. Über das, was in uns vorgehen muss, damit Gott uns wieder annimmt nach unserer Verlorenheit. Auch uns gilt das. Auch wenn wir heute sündigen, dürfen wir dem Beispiel Davids folgen. Ich lese mal Kolosser 2, Vers 13. Euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Und wir singen mit Recht, alle unsere Sünden sind vernichtet. Droben spricht für uns dein kostbar Blut. Wir müssen wegen unserer Sünde uns nicht selber kasteien, irgendwelche Rituale vollziehen, nicht ins Kloster gehen oder in irgendeiner Weise uns bußfertig vor anderen zeigen. Bei David genügen wenige Sätze, die aber Zeichen einer inneren Haltung sind, die aus einem bußfertigen Herzen kommen. Und weil die Vergebung Gottes heute noch auf dem gleichen Weg wie damals erfolgt, wollen wir einfach mal uns hineindenken in die Gedanken, die David damals bewegte. Ganz offensichtlich litt er unter der unbereinigten Schuld. Die Freude fehlte an seinem Leben, an der Beziehung mit Gott. Vielleicht war auch die Beziehung in seiner Umgebung gestört. Das alles kann Schuld bewirken. Und das kann es auch bei uns bewirken. Auch wir leiden ganz ähnliche Nöte, weil wir eben nicht frei von Sünde sind. Und andererseits sind wir uns des Anspruchs Gottes bewusst und möchten gerne heilig und tadellos sein. So wie es der Apostel Paulus formuliert im Epheserbrief, dass Gott uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Ich lese uns jetzt den ersten Teil des Psalms 51. David spricht in den Versen 1 bis 14 von seiner Sünde und arbeitet die Schuld in drei Ebenen auf. Ich sag's schon mal voran, damit wir beim Lesen schon mal darauf achten können. Er bittet um Gnade, um Reinigung und um Wiederherstellung. Psalm 51, Abvers 3. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Hyssop, und ich werde rein sein. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz. Und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Können wir die nächste Folie machen, Klaus, bitte? In den Versen 3-5. Ja, gut, dann höre ich auf. Mach mal bitte den ersten. Ja. In den Versen 3-5 wendet sich David zuerst mit der Bitte um Gnade an Gott. Er tut das noch, bevor er von seiner Sünde spricht. Er wusste, ich bin auf Gnade angewiesen. Gerechtigkeit hätte ihm nicht helfen können. Gerechtigkeit hätte Vergeltung bedeutet. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll wieder vergossen werden. So hat's Gott angeordnet. Und David war eins klar. Es gibt nur eine Chance, dass gegen diese Regel gehandelt wird. Dass Gott diese Regel gnädig außer Kraft setzt. Auch wir heute haben keine andere Möglichkeit, als uns auf Gottes Gnade zu verlassen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. So schreibt Paulus an die Römer. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben. Das, was wir nicht verdient haben. Wenn es danach geht, was wir verdient haben, ist es der Tod. Wenn Gott uns unsere Sünde vergibt, so wie er es jedem verspricht, der ihn darum bittet, ganz eindeutig. Aber wenn er das tut, dann ist es nichts als unverdiente Gnade. Deshalb ist die Bitte um einen gnädigen Gott auch ein guter Anfang unserer Gebete. Sei mir gnädig, o Gott. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Mit anderen Worten, Gott, handle an mir deinem Wesen gemäß. Wir lesen, wie Gott sich dem Mose vorstellt. 2. Mose 34, Vers 6. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Zweitausend Jahre später sagt der Herr Jesus von dem Zöllner im Gleichnis: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und er belehrt seine Zuhörer: Dieser ging gerechtfertigt in sein Haus. Eine Bitte um Gnade erhört Gott immer und sofort. Aber Gnade ist eben nur ein Straferlass. Wenn vor Gericht einer begnadigt wird, dann hat er denselben Lebenslauf. Er kriegt nur keine Strafe. Die Bitte, die David in diesem Gebet äußert, geht viel weiter. Er bittet um Tilgung seiner Schuld. Wissen wir, was Tilgung ist? Wenn ein Kredit getilgt ist, ist er Vergangenheit. Es gibt keine Verpflichtungen mehr. Wenn ein Eintrag im Verkehrszentralregister in Flensburg getilgt ist, ist der Punkt weg. Niemand weiß mehr, was geschehen ist. David bittet Gott, tilge meine Vergehen aus deinem Gedächtnis. Er möchte vor Gott mit einer weißen Weste erscheinen. Ist das zu viel verlangt? Ist es ungerecht? Rund 1000 Jahre später bestätigt uns der Hebräerbrief, dass der allwissende Gott tatsächlich Sünde vergisst, dass er wirklich so handelt. Ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihre Sünden werde ich nie mehr gedenken. Gewaltig. Die Strafe ist gnädig abgewendet. Die Schuld ist aus Gottes Blickfeld entfernt. David leidet noch immer. Er fühlt, dass er selber durch seine Sünde verunreinigt ist. Es geht ihm irgendwie nicht gut mit dieser Vergangenheit. Sein Gewissen schlägt immer wieder an. Und da bittet er, wasche mich vollständig. Wasche mich völlig von meiner Schuld. Reinige mein ganzes Wesen. Wir denken an den Aussatz damals, der ein Bild für die Sünde ist in der Bibel immer wieder. Wie er den ganzen Menschen verunreinigte. Wie er ihn für Gemeinschaft mit anderen untauglich machte. Wir könnten auch an Adam und Eva denken, die durch die Schuld für die Gemeinschaft mit Gott untauglich wurden. Die aus dem Paradies raus mussten. Ja, Sünde stört, zerstört oft Gemeinschaft. Vielleicht konnte David deswegen an nichts anderes mehr denken. Das war immer wieder präsent. Das tangierte ihn immer wieder. Irgendwie traf es immer wieder auf ihn ein in seinem Leben. Die Erinnerungen, die Folgen, das, was mit seiner Tat in Verbindung stand. Vers 5. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Könnt ihr euch das vorstellen? Der David wusste von Gnade. Das war wieder in Ordnung, das Verhältnis mit Gott. Aber meine Sünde ist stets vor mir. Ich krieg die nicht aus dem Kopf. Ich krieg keine Ruhe. Wir müssen uns an dieser Stelle darüber klar sein, dass das Ereignis, als der Prophet Nathan zu dem David kommt und als David diesen Psalm betet, dass das ungefähr ein Jahr nach seinem Vergehen stattfand. Das Kind, das aus der Verbindung mit der Bathseba entstanden ist, das war schon geboren. In dieser ganzen Zeit fand David keine Ruhe. Da verstehen wir seinen Wunsch um ein gereinigtes Gewissen. Ein ganzes Jahr lang dieses belastende Erinnern. Das von Schuld gezeichnete und schon so lange ihn quälende Gewissen. Das, was er hier vorträgt, ist keine rhetorische Bitte. Vielleicht manchmal bei uns. Vergib mir, was ich gemacht habe. Da fehlt nicht die innere Beteiligung. Hier drückt einer seine Not aus, die ihn nicht in Ruhe lässt. Und das Wunderbare daran ist, dass diese Bitte auch heute für Gott nicht zu groß ist. Damals nicht und heute nicht. Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken. Es geht. Sogar das Gewissen kann wieder frei werden. Jetzt. Es gab viele Könige damals im Orient. Für einen morgenländischen Herrscher war das ganz normal, dass er sich die Frau genommen hat, die ihm gefiel. Und wenn die verheiratet war und wenn der Mann dabei über die Klinge springen musste, dann war das auch irgendwie, ja, nahm man in Kauf. Gegen die Gewohnheiten in Davids Umgebung damals hat er nicht verstoßen. Aber gegen Gottes Gesetz hat er verstoßen. Und das hat sein Gewissen belastet. Er drückt es so aus. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Und getan, was böse ist in deinen Augen. Wir wollen an dieser Stelle mal kurz nachdenken. Wie fair, wie absolut gerecht gegen jedermann Gottes Gesetz ist. Weit besser als jedes Gesetz, das Menschen zu irgendeiner Zeit erdenken oder erdacht haben. Das gilt auch für das geltende Recht unserer Zeit. Wer zu schnell fährt, der kommt mit dem Gesetz in Konflikt. Wilde Ehen, wechselnde Partner sind gesellschaftlich völlig legitim. Oder ohne Ticket in der Straßenbahn zu fahren, das kostet Strafe. Wer ein ungeborenes Kind tötet, bleibt straffrei. Und er bleibt im gesellschaftlichen Ansehen unbeschadet. Wir wollen uns und müssen uns an dieser Stelle neu bewusst werden, dass wir zuallererst dem zeitlos und an allen Orten gültigen und gerechten Gesetz Gottes unterliegen. Unabhängig davon, was gerade als vorübergehender Maßstab in Deutschland oder in Europa oder sonst irgendwo festgelegt worden ist. Du bist im Recht, sagt David. Du legst meinen Maßstab, meine Werte fest. Nicht die Könige der umliegenden Völker. Nicht der Bundestag. Auch nicht andere Parlamente oder irgendwelche gesetzgebenden Instanzen heute. Du legst meine Werte fest. Und es ist völlig unabhängig davon, was gerade in unserem Umfeld als gut und richtig angesehen wird. David weiß etwas davon, dass die gesamte Menschheit in Schuld gefallen ist. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Er spricht hier von seiner angeborenen Sündhaftigkeit. Wir nennen das Erbsünde. Zieht sich durch, damals von der Verfehlung von Adam und Eva im Paradies, bis auf meine Generation, auf die Generation unserer Kinder und Enkel. Und auch weiter. Paulus schreibt davon und sagt es zu. Ich weiß, dass in meinem Innern, das ist in meinem Fleisch oder in meinem Körper, nichts Gutes wohnt. Denn, und daran merkt man's, das Wollen ist vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Die Sünde in mir schafft es immer wieder, dass das, was ich will, nicht passiert. So oft gestört wird. Sie hat jeden von uns und auch mich durch und durch verunreinigt. Und für die Gemeinschaft mit Gott unpassend, ja sogar widerwärtig gemacht. Es genügt Gott nicht, wenn wir uns zusammenreißen Und wenn wir böse Taten immer mal vermeiden. Wir sollen und wir müssen in unserem ganzen Wesen gereinigt werden. Von dieser sündhaften Natur befreit. Nicht eine erzwungene Tugend. Na, sag mal. Ich mache hier immer falsch rum. Alles klar. Nicht eine erzwungene Tugendhaftigkeit macht uns angenehm vor Gott, sondern Wahrheit im Innern. Tiefe, aufrichtige, wahre Treue zu Gott. Siehe, du hast Lust an Wahrheit im Innern, sagt David. Diesen Zustand können wir niemals aus eigener Kraft erreichen. Es gibt nur einen Ausweg. Gott muss dich und mich in den Urzustand versetzen. Wer ein Handy hat, weiß, was Werkseinstellung ist. All das, was verpusht worden ist, durch uns, wird rückgängig gemacht. Eine Neuschöpfung muss entstehen. Genau das ist möglich. In ihm, in dem Sohn Davids. Paulus schreibt, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. David denkt noch immer an den vom Aussatz Gereinigten. Und er schreibt, entsündige mich mit Ysop. Und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Er denkt an die Vorschrift, die dem Priester gegeben war für die Behandlung von Aussätzigen. Die mussten einen Vogel schlachten und ein Büschel Ysop, eine ganz kleine Pflanze, die aus einer Mauer herauswächst, so Büschel werden das, die hat man genommen als Geruchsbeigabe zum Opfer, aber auch wie ein Pinsel verwendet, der speicherte Flüssigkeit. Mit diesem Ysop musste der Priester den Aussätzigen besprengen und dann war er rein. An dieses Bild denkt David, entzündige mich mit Ysop. Sprenge das Sühnblut über mich. Der Hebräerbrief sagt dazu, fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und das, was David bittet, lass mich durch dieses Sühnblut gereinigt sein. Das dürfen auch wir bitten. Wir haben vorhin dran gedacht. Und er verbindet diese Bitte um Reinigung mit einem interessanten Vergleich. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Schnee ist das Weißeste, was bekannt ist. Eine neue Schneedecke ist durch und durch weiß. Da kann man mit der Schneeschippe reingehen, da ist es wieder weiß. Jesaja sagt einmal, wenn eure Sünden rot sind wie Karmesin, wie Schnee sollen sie weiß werden. Daran denke ich, wenn ich lese, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Nichts, nichts, was irgendwie an Sünde erinnert. Nichts Unreines soll da Platz haben. Das Reinste und das Weißeste, was die Natur kennt, nimmt David als Vergleich für seinen Wunsch um ein gereinigtes Herz. Ich rufe es uns nochmal in Erinnerung. Es ging um Mord und Ehebruch. Und da sagt der David, mach mein Herz so rein, wie es reiner nicht geht. So ist Gottes Gnade. Es gibt nur total rein, total weiß oder total verloren. Es ist unabhängig, was irgendwie wir dazu beitragen. Es gibt auch keine Zwischenstufen, halb gut oder halb schlecht. Jeder, der schlimmste Verbrecher, wird total rein durch das Blut Jesu. Und der beste Mensch geht verloren, wenn er dieses Blut nicht in Anspruch nimmt. Das, was David dieses ganze Jahr, von dem wir gesprochen haben, belastet hat, war die fehlende Freude. Ein durch Sünde gestörtes Verhältnis zu Gott. Und da bittet er, und das ist sein tiefstes Anliegen, lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine, das heißt, mein ganzer Körper wird frohlocken, die du zerschlagen hast. Als Folge der Sünde gehen wir kaputt. Wir Menschen, wir machen uns kaputt selber dadurch, aber dabei muss es nicht bleiben. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden. Ist das eine unverschämte Bitte? Wir wissen, wir glauben, Gott sieht alles, er ist immer, überall, ihm entgeht nichts. Kannst du bitte meine Sünde übersehen? Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Merken wir, was David für ein Problem hat. Das Leben macht keinen Spaß mehr mit so einem belasteten Gewissen. Es treibt ihn immer wieder um. Er hat keine Freude mehr. Die Beziehung zu Gott ist gestört, die einmal so gut war. Unbereinigte Sünde liegt auf seinem Gemüt so schwer. Er kannte die Freude des Heils aus früherer Zeit. Und die wollte er wieder haben. Und er bittet, gib mir die Freude zurück, so wie es vor meiner Verfehlung war. Entziehe mir deinen Rat nicht, deine Ermutigung, deine Kraft. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wir kommen zum zweiten Teil des Psalms, der ist wesentlich kürzer. David spricht hier im Voraus von Dank, den er Gott bringen möchte. Und er sagt auch, wie er das tun möchte. Ich lese ab Vers 15. Lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keine Lust an Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten? Tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Lust haben an rechten Opfern, Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Wer etwas Erlebtes weitergeben kann, ist der bessere Lehrer. David, der nun von der Wiederherstellung aus eigenem Erleben berichten kann, möchte gerne andere Abgefallene, also welche, die das noch nicht erlebt haben, die noch in Schuld leben, erreichen. Er will zum Missionar werden. Ein Satz, den ich in der Kinderbibelwoche gelernt habe, heißt, gerettet sein gibt Retter Sinn. Wer aus eigenem Erleben weiß, was es bedeutet, gerettet zu sein, der hat ein Anliegen für andere. David hat viel erlebt, was er weiter sagen möchte. Da ist sich der König nicht zu schade, die Abgefallenen zu lehren. Das wollen wir uns zum Vorbild nehmen. Herr, tu meine Lippen auf. Sollte das nicht auch unser Gebet sein? Die Vergebung, die wir predigen, wird aber nur dann authentisch sein, wenn wir uns selber darüber im Klaren sind, dass wir, wie David, schuldig geworden sind. Und dass wir nur durch Gottes Gnade leben. Darüber gibt es dann Grund, innerlich zu jubeln. Aber das bewahrt uns vor Hochmut. Über diese erlebte Gnade zu reden, von der Freude Zeugnis zu geben, die man erlebt, wenn man mit Jesus durchs Leben geht. Gott zu loben für seine Gerechtigkeit, die eigentlich nicht gerecht ist, wie wir gesehen haben. Dazu sollten wir unseren Mund auftun. In den letzten Versen des Psalms stellt David die Frage, worauf Gott gesteigerten Wert legt, was ihm wirklich gefällt. Sind es die rituellen Opfer, die eingehaltene Form, die wir vielleicht ohne innere Beteiligung immer wieder bringen? Ist es ein zur Schau gestelltes, bußfertiges Leben, die Mitgliedschaft in einer Kirche, eine tadellose Frömmigkeit? Oder sind Wohltätigkeit und Spenden gemeint? Was wünscht sich Gott? Gibt es überhaupt etwas, das wir zu unserer Rettung beitragen können? Es gibt etwas. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. So beschreibt David seinen Schmerz und seine Trauer über seine Verfehlung. Menschen mögen Schuldiggewordene verachten. Gott tut das genaue Gegenteil. Wer seine Sünde bekennt, ist ihm wertvoll. Wir können seine Aufmerksamkeit auf den Knien gewinnen, wenn wir wie David unsere Schuld ihm bekennen. Immer wieder sind Gläubige durch diese Tatsache getröstet worden und wissen und haben erlebt, dass ihre ehrlich bereuten Sünden restlos vergeben worden sind. Wir kommen zum Schluss. Die Botschaft dieses Psalms lautet, der übelste Missetäter kann Gott um Vergebung anrufen, um moralische Heilung und um einen Neubeginn seines Lebens, das von Freude, Gemeinschaft und Dienst gekennzeichnet ist, bitten. Und er wird erhört werden, wenn er wie David unter seiner Schuld, unter seinem belasteten Gewissen leidet. Und wenn er seine Bitte um Vergebung und Wiederherstellung auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit stützt. Ich möchte mit einer Zusage Gottes an Salomo, den Sohn und Nachfolger Davids, schließen, die uns gerade in unserer Zeit vielleicht besonders ermutigen kann. Da heißt es im 2. Chroniker 7, Vers 13 und 14, wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wäre das was wir brauchen? Wenn wir nicht unter den gegenwärtigen, nicht nur unter den gegenwärtigen Verhältnissen leiden, sondern wie David Leid über unsere Sünde tragen. Wenn wir uns vor Gott demütigen und von unseren bösen Wegen umkehren, dann hat er viel mehr versprochen, als uns nur zu vergeben. Dann wird er die Verhältnisse um uns herum in Ordnung bringen. Ja, er wird sogar unser Land heilen. Wann war das nötiger als in unserer Zeit?